Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lohner und bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sidan Krieger. Servus.
Hallo Mario.
Was ist eigentlich dieser Lockerroom-Talk?
Ello steht für Lochner, KF steht für Krieger und Lockerroom, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen nach dem Sport in der Umkleide bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins WWW hinaus posaunen.
Und wenn euch der Talk gefällt, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, schreibt gerne Kommentare. Wir freuen uns sehr drüber und wir sind zäh, bisschen angeschlagen. Man merkt nicht Wiesengrippe, ich würde sagen Wiesenerkältung.
Ja.
Aber es ist robust noch.
Ja,
geht noch gut.
Wir hatten ja den ersten Teil von zwei Teilen der Beating Beta Wiesen, also mit Kunden aus der Beating Beta Community.
War wirklich toll. Also ja. Wirklich toll. Diejenigen, die es hören, nochmal vielen Dank.
Ja, das hat großen Spaß gemacht. Guter Austausch. Und es ist mal schön, weißt du, wir hatten ja Team-Meeting gestern und ich habe ja vorher mal so zusammengerechnet, da habe ich ja mal allen gezeigt, was wir alles für Channels haben.
Mhm.
Das war selbst für mich überraschend und ich habe das dann mal, das war jetzt nicht auf der Slide, aber ich habe mal so grob zusammengezählt, was das in Menschen bedeutet, die den Content gucken, wenn man alles zusammenzählt. Wir sprechen halt von Millionen. Das ist so verrückt. Und wir sprechen halt immer nur in diese Kamera, die rot leuchtet. Und dann die Menschen wirklich so zu sehen, das klingt immer so, also voller Pathos, aber das ist schon krass, weil hinter jeder Zahl steckt halt ein Mensch.
Krass, ja. Und es ist total schön, die Leute dann auch mal zu sehen, weil in den Kommentaren sind ja oft, das habe ich auch schon öfter gehört, die zufrieden sind oder die es gut finden, die kommentieren ja oft gar nicht.
Genau.
Ich finde es ja gut. Und dann überwiegt da manchmal, es gibt auch viele nette Kommentare, aber es gibt natürlich einige, die immer meckern. Und das ist dann schön, wenn man einfach mal merkt, die es einfach gucken, still, zufrieden sind, die lernt man ja dann normalerweise nicht kennen.
Genau.
Und das ist faszinierend. Ja, ich merke das schon, es ist schon immer mehr auf der Straße. Also es ist immer lustig, wenn einen irgendjemand so anguckt und ich denke, kenne ich den? Und dann immer so nach dem Motto, cooler Kanal oder irgendwie. Das ist schon... Ist schon oft mittlerweile. Oder im Edeka, Herr Lochner.
Gerade
freue ich mich immer.
Gerade auf Wiesen wirst du häufig erkannt.
Ja, da auch. Ja.
Ich meine, das ist ja auch das Fest der Rechtsradikalen, ne? Das ist ja ein alles. Nein, aber das ist wirklich, also auf Wiesen werde ich auch erkannt. Auf Wiesen, jedes Mal, wenn ich auf der Wiesen bin, werde ich erkannt. Und das passiert mir sonst nicht. Selbst ich muss dann teilweise herhalten.
Schöne Grüße an den Watchfreak, der kommentiert ja immer fleißig. Ja. Und er meinte, er ist immer im Weinzelt.
Du warst nicht da.
Wir waren schon im Weinzelt, also.
Und wenn du da gewesen wärst, uns hättest du mitbekommen. Das kann ich dir sagen.
Da hatten wir Team-Event intern, war wirklich, ja. Haben es krachen lassen. Und da habe ich einen schönen Kommentar mal bekommen, dass ich ein Vorzeige-Justus bin, hier mit Champagner im Weinzelt. Ja, es ist ja irgendwie auch ein Kompliment.
Es hat sich gut angefühlt, das ganze Team mal in die Welt des Champagners einzuführen.
Ja, das ist...
Das hat Spaß gemacht.
Nee, hat Spaß gemacht. Ich finde es auch mal lustig. Ich verstehe das auch, wenn man die Wiesen furchtbar findet, aber wenn die Leute immer da schreiben, so, was, das soll ein Erlebnis sein und was, dafür gibt man sein Geld aus. Naja, es ist ja auch immer ein Unterschied, ob ich jetzt im Paulanergarten hocke bei Regen und 10 Grad. Der Paulanergarten, da bin ich neulich durchgelaufen, der ist ja wirklich furchtbar. Also, das ist ja, also der Paulanergarten auf der Wiesen, den fand ich echt, also wirklich nicht schön. Es gibt ja auch schöne Gärten. Und drinnen gibt's ja auch wirklich schöne Zelte. Das Hofbräu war ich schockiert. Wir sind dann noch einmal noch ein bisschen weitergezogen. Und das Hofbräu finde ich eigentlich total schön. Das ist so gestaltet mit so grünen, was ist das? Jetzt wollte ich schon Roggen sagen. Wie heißt denn? Hopfen. Mhm. Und dann ist dieses Männchen da, das sich dreht, dieses Bayerische da. Und das ist eigentlich sehr schön designt, aber das ist schon so ein richtiges Suffzelt. Da gibt's sogar einen Stehbereich. Und dann, da löten sich dann die Schotten und Amerikaner richtig schön einen rein. Also da war ich... Ich bin ja gar nicht so der Experte. Ich kenne die Zelte zwar alle so ein bisschen, aber ich bin jetzt wirklich... Oder ich war, glaube ich, auch noch nie im Hacker vorher. Das ist ja auch sehr berühmt, aber ich bin irgendwie dann doch immer in denselben.
Ja.
Sehr oft in der Ochsenbraterei in letzter Zeit, lustigerweise.
Das gefällt mir da.
Das ist schön, ja.
Und das Essen, also das muss ich wirklich sagen, das Essen dort ist top.
War echt spannend. Was wir alles für Stories auch mitbekommen haben, wir hatten tolle Leute da, spannende Berufe, spannende Stories auch.
Spannende Familienmitglieder.
Spannende Familienmitglieder, wir können jetzt nicht zu viel verraten, aber wirklich, es war sehr inspirierend, hat Spaß gemacht, aber trotzdem richtig gute Stimmung. Und ein Pilot war auch dabei, der hat eine sehr spannende Sache erzählt, dass was es alles gibt. Ich glaube, beim A380 war es, da gibt es irgendwo in München quasi einen Abschnitt, wenn man da startet, da ist in der Nähe eine BMX-Strecke oder also Motocross. Also wo halt so richtig Staub Motocross heißt das, oder? Wo so Staub aufgewirbelt wird. Und es gibt ein Problem beim Fliegen, wenn quasi so Auf- und Abwinde kommen. Das heißt, dann da kriegst du dann eine Warnung. Wind shear ahead heißt das wohl, das habe ich mir merken können. Und durch diesen Staub, der da vom Motocross aufgewirbelt wird, kommt manchmal diese Warnung.
Beim Landen?
Nee, beim Starten.
Okay.
Und das ist halt normalerweise nicht gut. Und in der Luft kann es das auch geben. Also das ist wohl schon nicht so lustig. Also wenn du drumherum fliegen kannst, machst du das. Oder du versuchst halt, so habe ich das verstanden, dass du halt dann sehr schnell durchkommst. Also dass du, dann musst du halt im Zweifel durchstarten. Und das ist interessant, also was es für Sachen gibt. Also dass dann quasi dieser Staub, der da aufgewirbelt wird, nimmt dann das Flugzeug quasi so als Auf- und Abwinde wahr. Und das ist schon, was es für Sachen gibt auf der Welt.
Das ist eh krass, dass da eine Motocross-Strecke erlaubt ist.
Ja, ich habe jetzt nicht verstanden, wie weit die weg ist. Ich denke schon, dass das ein Stück ist, aber trotzdem, das ist halt wahrscheinlich so, wenn das da so langsam da wird ja schon viel aufgewirbelt, dann spannend. Und es gibt einen Tipp bekommen, das ist keine Werbung, Roborelax. Es gibt in München irgendwo, da kannst du dich von so einem Roboter massieren lassen. Das muss ich gerade mal ausprobieren. Roborelax, habe ich davon noch nie gehört. Also massiert dich
dann
ein Roboter.
Ich hoffe, das ist dann günstiger.
Ja, so, ja, weiß ich nicht. Also es war nicht super teuer. So 30 Euro die halbe Stunde oder sowas.
Ich weiß ja nicht.
Ich lieber Thai-Massage-Cent.
Ja, Thai-Massage finde ich gut. Ich habe hier seit einiger Zeit ein gutes Thai-Massage-Center.
Gut. Wo ist das?
In der Nähe.
Ich nehme das immer vor, ich schaff's aber
nicht. Nee, in der Nähe der Münchner Freiheit. Die machen auch aus, das ist auch so ein Ausbildungscenter. Super.
Ist gut. Ich habe eine richtig schöne Aktienstory neulich auf Social Media gesehen. Wirklich so Anfängerfehler des Grauens. Wirklich, da hat's mich richtig geschüttelt. Das ist so fast so wie, welche Aktien kauft man jetzt? Bald ist Winter.
Ach so.
Skiaktien. Ja. Was war noch schlimmer?
Oktoberfest.
Welche Aktien profitieren vom Oktoberfest? Dann hier, Löwenbräu gehört zu AB InBev und,
ja.
Also, vor allem, man muss ja eins auch noch sehen, dass es wird ja tatsächlich immer weniger Bier getrunken. Also, ich lese ständig, wenn ich was lese, immer noch weniger Bier, Brauereien gehen pleite. Da fängt's ja schon mal an. Und ob das jetzt so den riesen Push da gibt, also, das ist wirklich so Aktien, wie sagt man, Aktienexpertise des Grauens.
Ja, das ist eigentlich, also als alter Börsenjournalist, früher, da hatten wir noch dann im Verlag Redaktionskonferenzen, wo jeder Redakteur sein Thema mitbringen musste. Und es war eigentlich der Running Gag, dass wenn ein neuer Volontär da war, das so immer mit die erste Story war, es bricht irgendeine Jahreszeit an oder irgendein Großevent, WM, welche
Adidas, wobei das geht noch besser als die Skiaktien, aber gut.
So, das ist halt, oder Weihnachten, oder es ist halt, das ist halt wirklich so dieser Klassiker. Aber ich glaube, wir würden uns wundern, wie viele Menschen wirklich so ticken und dann daran ihre Investmententscheidungen treffen.
Das habe ich noch nie gehört. Also das ist ja logisch so, dass man, aber das ist mir trotzdem noch nie so untergekommen. Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber gut.
Mein Gott. Ich habe auch was Spannendes. Ich muss nämlich auf den letzten Talk eingehen, weil mich hat das nicht losgelassen. Ich habe ja erzählt, dass ich so ein bisschen Problem habe, nicht mit ChatGPT an sich, sondern mit der inflationären Nutzung. Und dass ich das Gefühl habe, dass unser IQ immer weiter sinkt. Da hat einer drunter geschrieben, dass ja schon in den letzten 10 Jahren der IQ in der westlichen Welt abnehmend ist. Und meine Sorge ist ja, dass das jetzt sich noch weiter verstärken wird, weil wir unser eigenständiges Denken und damit unsere Mündigkeit, würde Kant sagen, aufgeben, weil wir ja jetzt ChatGPT haben und nicht mehr nachdenken müssen. Und es gibt eine spannende Studie, also NewsGuard, die machen jeden Monat einen Test zum Thema Falschinformationen bei KI. Das ist ganz spannend. Die haben jetzt verglichen, die jüngste Auswertung war jetzt aus dem August 2025. Die haben das mit dem August 2024 verglichen. Mhm.
Aber weißt du, was da alles eingeführt? Also ja. ChatGPT sicherlich prominent,
ja.
Aber
ja.
Andere Sachen auch.
Die 10 größten führenden KIs werden dort überprüft. Ich kann sie auch nennen. Cloud, Gemini, Grok, U.com, Mistral, Copilot, ChatGPT, Meta, Perplexity, Inflection.
Ja gut, da ist dann alles dabei.
So, da ist alles dabei. Und dort werden dann Abfragen gemacht zu aktuellen Ereignissen. Dazu komme ich gleich noch, das ist wichtig. Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 35%, also mehr als ein Drittel der Informationen Fake News sind, wenn man eine Abfrage zu einem aktuellen Ereignis hat. 2024 im August waren es nur 18%. Und jetzt kommt, du erinnerst dich von vor einem Jahr und noch ein bisschen weiter nach hinten, zu den Anfängen von ChatGPT zum Beispiel. Da hat ChatGPT und die anderen KIs, die haben zu aktuellen Ereignissen keine Auskunft gegeben.
Jetzt machen sie das, ja.
So,
auch ganz gut, aber man muss ja trotzdem aufpassen.
So, ja. Der Test hat sich dann jetzt ein bisschen angepasst, weil 2024 war die, ich muss also 2024 gab es schon das Feature, das zu aktuellen Ereignissen Auskunft gegeben wurde, aber die Non-Response Rate, also der Anteil an Fällen, wo ChatGPT und die anderen gesagt haben, dazu sage ich jetzt nichts, lag damals noch bei 31%. Also wie ein schlauer Mensch, der es nicht weiß, hat dann gesagt, ich weiß es nicht. Daran erkennt man ja häufig die Intelligenz eines Menschen. Mhm. Die Non-Response Rate jetzt im August 2025 fiel von 31% auf
2.0. Oh wow, das ist...
Also die KIs antworten immer.
Das ist nicht gut.
So,
das habe ich ja letzte Woche gemeint, dass auch so schnell, da, also klar, die KI ist halt schnell, aber trotzdem, du hast das Gefühl, der spuckt dir einfach mal erst irgendwas aus. Und dann sagst du, stimmt das wirklich? Ah ja, schauen wir mal. Also das ist schon... Ich habe es ja gesagt, wie ein kleines Kind so ein bisschen. Erst mal irgendwas raushauen.
Richtig. Also vor einem Jahr haben die KIs noch in ein Drittel der Fälle gesagt, dazu werde ich jetzt nichts sagen. Und die Fake News als Antworten, da lag die Rate bei 18%. Jetzt antworten sie immer, aber 35% der Fälle ist es halt Müll. Die haben es auch nochmal unterschieden zwischen den 10 verschiedenen KIs, wer am meisten Müll erzählt und wer am wenigsten Müll erzählt. Sag mal, wer am meisten Müll erzählt. Dein Tipp.
Ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Also Perplexity würde ich sagen, ist relativ gut. Würde ich eher.
Stopp. Das denkt man. Perplexity ist auf dem zweitletzten Rang.
Okay.
In 46% der Fälle, also eigentlich zur Hälfte der Fälle, labert Perplexity oder haut Mist raus.
Weil das hat ja einen sehr guten Ruf. ChatGPT würde ich mal im Mittelfeld einordnen.
Ja, ChatGPT bei 40, also leicht überm Schnitt.
Gemini würde ich sagen, ist gut. Gemini würde ich so aus eigener Erfahrung würde ich. Also
Platz 2.
Gut.
Ja,
ja, ja, also, Gemini finde ich macht einen guten Eindruck.
In 16% der Fällen nur Fail.
Meta kann ich gar nicht, Meta würde ich auch im Mittelfeld.
Ist genauso wie ChatGPT. Cloud schneidet am besten ab bei diesen aktuellen Anfragen, nur 10% Fake News.
Es gibt Grok.
Grok sehr gut auf Platz 3, auch gut mit Abstand 33%, aber auch besser als der Schnitt. Aber dass Perplexity so schlecht abschneidet, die Forscher, ist krass, dass die so schlecht sind, aber der Ruf so gut ist.
Vor allem Perplexity ist ja eigentlich auch, was ich weiß, eher angelegt von Anfang an so ein bisschen mehr Suchmaschine als jetzt zum Beispiel ChatGPT. Also das ist ja noch irrer dann.
Und das finde ich jetzt spannend, weil da kann man mal sehen, wie Entwicklungen in Industrien dafür sorgen können, dass es zeitweise auch deutlich schlechter wird. Weil in den ersten Monaten war es so, dass man keine aktuellen Abfragen machen konnte. Mhm. Da war ja, glaube ich, sogar alles, was im letzten Jahr war.
War uralt, also 1-2 Jahre, glaube ich, fast, oder? Ganz am Anfang. Ich glaube, ChatGPT war doch ab 2021 oder
so.
Nicht nach 2022 oder sowas, ja.
Und dann kam die Konkurrenz, die das angeboten hat. Alle mussten nachziehen, ne? Da musst du ja nachziehen. So. Und dann kommt es jetzt halt so, dass du immer eine Antwort bekommst. Aber es halt immer häufiger falsch ist. Nicht jetzt in den falschen Rachen bekommen, Leute. Ich bin kein KI-Gegner. So. Und das wird sich vermutlich auch wieder einrenken. Denke ich. Trotzdem sollten wir ganz, ganz vorsichtig sein, wie wir diese Tools nutzen. Als Sparringspartner, als Ideengeber, als sonst was, alles schön und gut. Aber ich habe die Story erzählt, ich erzähle sie nochmal. Wenn ich nicht nochmal selber nachgefragt hätte und nochmal es nachgecheckt hätte, dann hätte ich euch vor 2 Wochen im Spiegel-Talk einen absoluten Müll erzählt, der aber super plausibel geklungen hat. Und das dazu. Also Fehlerrate bei KIs steigen aktuell. Und jetzt kommt's. Wir sind ja nicht die Einzigen, die KI nutzen. Sondern auch Politiker. Und es gibt eine richtig, richtig geile Auswertung aus dem britischen Parlament.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, das britische Parlament, da wurde eine Auswertung gemacht, wie oft bestimmte Phrasen benutzt werden. Und jetzt schau mal, ich habe hier was mitgebracht. Ab einem gewissen Punkt in der Zeit, seit 2007, steigen einige Phrasen exorbitant. Also werden viel, viel häufiger erwähnt wie vorher. Zum Beispiel I rise to speak. Oder das Muster not just did it, but did it. Oder so Dreierlisten nach der Rule of Three. Mhm. Oder so dramatische Wendungen wie the moral imperative could not be clearer. Jetzt schau dir mal an, welche Wörter hier plötzlich alle steigen. So, und alles, wann steigen sie? Es ist jetzt keine große Überraschung. Sie steigen genau dann, als ChatGPT auf den Markt kam.
Das ist lustig, ja klar. Das ist ja gut, dass man sich da eine Rede schreiben lässt oder nochmal oder korrigieren lässt. Also, ja klar. Das
finde ich schon sehr, sehr lustig.
Das ist lustig. Das habe ich bisher auch noch nie gesehen, ja. Das ist ja wirklich.
Wir werden es euch einblenden, da seht ihr das dann.
Ja, wäre eher traurig.
Ja, ich habe es jetzt von einem Tweet, so viel Zeit muss sein, von Dr. Simon Bujanowski, KI und Politik, irgendwie so ein Strategy Manager. Das fand ich sehr, sehr spannend. Auf den ersten Blick ist es natürlich erheiternd, aber er schreibt auch, dass ChatGPT unsere Sprache verändert. Und jetzt kann man sagen, auf der ersten Ebene bleiben und sagen, ja gut, dann ist es halt mehr Einheitsbrei oder so, aber Sprache ist ja auch immer ein Zeichen von deinen Gedanken. Und ich finde das schon gefährlich, wenn wir uns da alle so angleichen. Ja,
also ich finde das schon, also ChatGPT kann helfen. Ich finde das immer ganz gut, wenn man, also wie du sagst, Sparringspartner ist, glaube ich, ein ganz guter Ausdruck. Zum Beispiel, man nimmt was und sagt, okay, mach mir jetzt das und das dazu, mach mir eine Zusammenfassung oder schreib mir einen kurzen Tweet oder Beitrag dazu. Aber ich finde das immer so, also dann kriegst du was und dann kann man es, finde ich, als Basis nehmen und dann schreibt man es halt um. Entweder, es ist entweder zu knapp oder zu, oder manchmal ist es sogar auch falsch. Es ist immer halt so, es ist, finde ich, gut so als Inputgeber und dann, also wie so ein Praktikant, du kriegst quasi was so, und wo du sagst, okay, gut, daraus machen wir jetzt was Gescheites und dann irgendwie hilft, also ich kann aus sowas dann schneller was machen, das ist ganz gut, weil ich halt, glaube ich auch, oder wir haben es ja gelernt, ich meine, wir können mit Sprache ganz gut umgehen, aber wie du richtig sagst, also das ersetzt das Denken nicht und ich finde das halt auch gefährlich, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Leute sich blind darauf verlassen.
Ja.
Man muss sich ja das mal vorstellen, was dann, wenn man sagt ja immer, die KI produziert Bullshit, das Problem ist ja, die KI produziert den und dann wird er von irgendjemand weiterverbreitet und dann wird es von dem, viele schreiben dann da wieder ab und irgendwann ist das ja quasi da. Also das ist ja dann super schwer, überhaupt noch zu sagen, okay, das ist von der KI oder sonst was, sondern das ist halt schon ein Problem, weil viele sich da blind drauf verlassen. Entweder überprüfen sie es gar nicht oder sie haben halt dann auch einfach das Wissen nicht, das zu überprüfen. Und es ist halt auch sauschwer. Also wenn ich mich jetzt mit Sachen auskenne, dann kann ich es natürlich erstens nochmal gegenchecken. Also ich prüfe das immer, wenn ich ChatGPT was frage. Du musst immer, ich google dann meistens die Sachen nochmal und schaue dann, ob ich das verifizieren kann. Es ist aber echt heftig. Ja. Und wenn ich halt jetzt von was gar keine Ahnung habe, dann kann ich das gar nicht, ist das irgendwas Medizinisches oder was weiß ich, da wird es dann schon ganz düster. Also das dagegen zu checken, wenn ich völlig inkompetent in einem Bereich bin, ist ja quasi unmöglich.
Ich kann mich dran erinnern, als ich in der Schule war, so dann Grundschule und Übergang ins Gymnasium, das war die Zeit, wo man dann auch das erste Mal Recherchen im Internet gemacht hat.
Eine Wikipedia, ne?
Ja. So. Und da haben uns die alten Haudegen-Lehrer davor gewarnt, Wikipedia als Quelle.
Das wurde auch eigentlich dann nicht akzeptiert, oder? Nee, weil es war natürlich immer sehr bequem, hier Quelle Wikipedia und das...
Es hieß immer, Wikipedia ist keine Quelle.
Ja.
So, und das war so damals die Angst, Wikipedia. Und Wikipedia, gut, damals...
Das funktioniert ja schon relativ gut, muss man sagen.
So. Ich glaube, damals war Wikipedia auch noch nicht so politisch. Jetzt, wo man da ein bisschen hinterblickt, was alles das gemacht wird...
Das ist ein anderes Problem.
So, aber jetzt die Qualität, da sind ja echte Menschen hinter. Da gibt's ein Korrektiv bei Wikipedia. Jetzt, ich lasse mal das Politische da raus, ja? Aber das ist ja Weltklasse von der Quellensicherheit im Vergleich jetzt zu ChatGPT. Jetzt sind die Kinder in der Klasse und die Lehrer müssen sagen, vertraut ChatGPT nicht. Aber das Gefährliche ist ja jetzt, ChatGPT und die anderen KIs, die wirken so menschlich, weil ich menschlich mit denen kommuniziere.
Klar.
Und man denkt ja teilweise, da ist wirklich einer, der schreibt gerade mit dir. Und das macht's halt irgendwie noch glaubwürdiger. Und ich glaube, das ist echt eine Gefahr. Nochmal, ich bin nicht gegen die Tools, ich nutze sie selber in gewissen Bereichen. Aber ich finde das gerade erschreckend, wie auch clevere Menschen, erfolgreiche Menschen, so ihre Menschlichkeit aufgeben im Sinne von den Fähigkeiten, die nur wir als Menschen haben. Eigentlich und das so völlig blindlings abgeben, weil es ja jetzt bequemer ist. Und das ist ja, das ist auch das, was Kant immer gesagt hat zum Thema Aufklärung. es ist die selbstverschuldete Abgabe des freien Denkens, ja, der eigenen Mündigkeit, weil es halt bequemer ist, nicht mündig zu sein. Das ist ja der Gedanke dahinter. Ja, und genau das passiert gerade. Und das finde ich wirklich, wirklich erschreckend.
Wobei es ja gut reinpasst, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, eigentlich sicherlich auch durch Social Media schon lange befeuert, dieses Guru-Denken. Also ich habe im Endeffekt, ich stehe auf einer Seite, wir sehen das jetzt auch wieder ganz stark. Also wenn es auf meiner Seite ist, dann ist völlig egal, was da kriegt, da sehe ich sowieso gar nichts kritisch. Wenn es die Gegenseite ist, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Meinungsfreiheit und Co. Oder wenn jetzt einer Mist erzählt, also wenn es jetzt mein Held ist, bei Trump ist es ja ein schönes Beispiel. Es geht nicht darum, Bashing oder ich will jetzt kein großes Fass aufmachen, aber man merkt ja die Trump-Fans, also wenn man da nur etwas kritisiert und oder wenn irgendwas faktisch falsch ist, dann heißt es sofort, ja, das ist Trump-Bashing. So. Also das ist so dieses Guru-hafte, es wird nicht in Frage gestellt, das sehen wir ja schon lange. Also dieses komplette Schwarz-Weiß-Denken, dass ich mich überhaupt nicht mehr überprüfe, aber ist das jetzt wahr? Ist das, oder es geht eigentlich nur noch darum, wer es sagt, nicht was es ist, sondern wenn es der sagt, ist es richtig, wenn es der sagt, ist es falsch, und die Krankheit haben wir ja schon länger. Ja. Und das wird dadurch jetzt wahrscheinlich nochmal verstärkt. Ja, das sind ein bisschen anstrengende Zeiten. Ich habe auch was Spannendes gesehen, das passt jetzt wieder sehr gut dazu. Hast du das mitbekommen? Hier Republik 21. Die konservative Denkfabrik, jetzt sind die Grünen Sturm gelaufen, weil was ist rausgekommen? Hier, die konservative Denkfabrik Republik 21 bekommt künftig Zuschüsse vom Staat. 250.000 Euro hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags, dem Think Tank, bei der sogenannten Bereinigungssitzung für den Haushalt 2025 Anfang September genehmigt. Und dann war natürlich sofort hier großes Fass, wie heißt der, Marlene Schöneberger von den Grünen hat das als skandalös hier bezeichnet. Im Tagesspiegel nannte sie Republik 21 eine Organisation, die rechtspopulistisches und verschwörungsideologisches Geraune verbreitet. Und das ist natürlich ein Skandal, dass das jetzt von der Bundesregierung gefördert wird. Also verschwörungsideologisch und rechtspopulistisch, naja, da ist Christina Schröder zum Beispiel, die ist da ja so einer der Köpfe. Also die ist jetzt, glaube ich, steht jetzt nicht im Verdacht, rechtsextrem zu sein. Wenn man sich auch mal den Podcast anschaut, mit was für Leuten die sprechen oder bisher gesprochen haben, da ist halt dann Stelter, glaube ich, war dabei, Poschardt, also wirklich alles Leute, wo man sagen kann, das ist halt
krass
klassisch, ja, klassisch FDP, Union. Ich glaube, den großen Skandal gab es oder die große Aufregung gab es, dass da auch ein Herr Röder sehr prominent unterwegs ist und der hat halt mal die Brandmauer so ein bisschen in Frage gestellt und da hat natürlich jetzt gleich so nach dem Motto, oh, da wird jetzt die Zusammenarbeit mit der AfD vorbereitet und so. Also das meine ich, das ist halt auch alles immer so völlig drüber und das Lustige ist ja auch, die Grünen ist ja schön, dass sie mal merken, okay, ist das sinnvoll, also jetzt will ich auch mal dazu sagen, ist das sinnvoll, dass die Geld vom Staat kriegen? Also ich finde nicht. Aber da sind wir wieder beim schönen Thema, als die NGOs, die die Grünen gut finden, in Frage gestellt wurden, als nur mal nachgefragt wurde, da war die Demokratie in Gefahr. Wenn natürlich etwas gefördert wird, was nicht links oder grün ist, dann ist die Demokratie auch in Gefahr. Also die Demokratie ist natürlich immer in Gefahr, wenn irgendwas passiert, was Marlene Schöneberger nicht passt.
Ja.
Oder mein Lieblingspolitiker Andreas, kennst du den Audetsch oder Audretsch von den Grünen? Also der erinnert optisch an auch nicht so ganz historische Persönlichkeiten aus der deutschen Geschichte. Aber gut, das lassen wir jetzt. Das wäre unfair. Er hat eine Aura von einem sehr unangenehmen und der war da auch gleich jetzt wieder vorne mit dabei. Also, nee, furchtbarer Mensch. Und auch, er kann schon sagen, geht schon auch in Richtung Hetzer. Und dann, ja, dann lasst uns gerne die Diskussion aufmachen. Also, ja, kann alles weg. 250.000 Euro, natürlich brauchen die das nicht. Was soll das? Aber die anderen brauchen es auch oder nicht.
Weißt du, du hast...
Find das gaga.
Du hast einen Fehler jetzt gemacht. Du hast die Grünen falsch zitiert. Die Grünen sagen nie, es ist die Demokratie in Gefahr. Es ist immer unsere Demokratie, die in Gefahr ist. Und das stimmt. Und das ist der feine Unterschied. Es ist eure Demokratie. Ihr glaubt, dass die Demokratie euch gehört.
Ja.
Aber das gibt es nicht. Demokratie gehört niemandem. Und das verstehen sie nicht. Und das macht es so antidemokratisch. Es heißt nie die Demokratie. Es ist immer unsere Demokratie. Das ist deren Verständnis. Und das, du hast die Heuchlerei. Eigentlich muss man nur dieses Beispiel, ich kannte das Beispiel nicht, deswegen, ich finde das so gut.
Es kam gestern.
Ich kenne auch die Republik 21 auch nicht.
Ja, ich habe den Namen hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass die Schröder da aktiv ist, das wusste ich schon, aber das hat mir jetzt auch nichts gesagt.
Wenn die richtigen NGOs kritisiert werden oder das mal hinterfragt wird, ist unsere Demokratie, deren Demokratie in Gefahr. Wenn die Falschen unterstützt werden, ist auch deren Demokratie. Das zeigt einfach so viel. Und das meine ich mit der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wenn man das nicht mehr hinterfragt, dann ist man ein, ich glaube, ja, Bentham würde sagen, dann ist man vielleicht ein selbstgerechtes, zufriedenes Schwein, aber man ist kein unzufriedener Mensch.
Ja,
also das muss man in diesen deutlichen Worten genauso sagen.
Ja, und wie gesagt, das ist doch jetzt eine schöne Gelegenheit, dass wir einfach mal drüber diskutieren, braucht es das überhaupt? Und das wäre eine wichtige Diskussion, aber die wird es eh nicht geben, weil das heißt dann ja, die sollen es jetzt nicht kriegen, die anderen natürlich schon. Also ich finde das ja schlimm. Aber Leute, ich habe gestern mit einem bekannten Ökonomen gesprochen, kommt am Montag wahrscheinlich auf dem Lochner-Kanal, kennt ihr wahrscheinlich alle. Und der hatte eine brillante Idee, die will ich schon mal verraten. Er hat gemeint, ja, weil der ist sehr, wie soll man sagen, desillusioniert. Also sagt dann immer so, ja, mal wissen eigentlich, was wir machen müssen, aber es macht halt keiner. Und die Politiker machen es sowieso nicht. Die wollen die Subventionen, beziehungsweise die wollen halt wiedergewählt werden, wie auch immer. Die trauen sich nicht oder wollen gar nicht und haben vielleicht auch die Probleme auch immer noch nicht so richtig verstanden. Und er sagt aber, was können wir machen? Rede einfach ihr zu Hause auch jeden Tag, nimm dir das vor, wenn es schwer ist, rede jeden Tag mit einem Menschen über Wirtschaft. Jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn man irgendwie zu jemandem sagt, ist dir eigentlich klar, dass die Welt bald untergeht, darum geht's nicht. Deutschland wird nicht untergehen, die Welt wird nicht untergehen, aber wir müssen halt einfach mal zu besseren Entscheidungen kommen und die Themen liegen ja auf der Hand. Also was ich immer, ich habe mit meinem Vater heute schwer telefoniert und ich verstehe das nicht, dass wir einfach das alle nicht kapieren und die Politik offenbar auch nicht. Lars Klingbeil hat ja in dieser Woche gesagt, ja, wir müssen jetzt alle ran und also er hat gesagt, die nächsten Jahre werden uns sehr viel Kraft kosten, hat er wörtlich gesagt, und dann alle müssen ihren Beitrag leisten. Und da denke ich mir schon wieder, naja, dass alle einen Beitrag leisten müssen, ist ja irgendwo klar, aber das tun wir ja. Also ich wüsste jetzt nicht, wo wir die letzten 20 Jahre, dass wir alle, jeder Sabbatical gemacht hat. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass wir die letzten 20 Jahre, weißt du, dass wir alle jedes Jahr mehr netto hatten, dass wir quasi alle gelebt haben in Saus und Braus, sondern es steigt, wird ja alles seit, ich würde mal sagen, 10, 15, 20 Jahren, vielleicht sogar seit 30 Jahren teurer. Also ich finde halt diese Aussage schon mal generell irgendwie frech und wirr und vor allem muss man ja eins verstehen, wenn die Arbeitskosten, Steuern, Abgaben, die Arbeitskosten, die eh schon so hoch sind, wenn die noch teurer werden, ja, wer soll denn hier noch arbeiten? Also wir haben ja zwei Dimensionen. Erstens, die Leute sagen ja jetzt schon, natürlich gibt es keine Massenflucht, aber trotzdem, viele sagen jetzt schon, puh, ja, vielleicht gehe ich woanders hin. Und dann ist aber das Kernproblem ja, wir brauchen ja Fachkräfte aus dem Ausland, die schauen sich das an und sagen, puh, da bleibt mir aber nicht viel, warum soll ich jetzt nach Deutschland gehen? Schwere Sprache, Wetter, ja, gibt's auch bessere Sachen, Essen gibt's auch bessere Sachen, die Menschen sind freundlicher, geht so, gibt's auch schönere Länder und freundlichere. Gibt's so viele Alternativen und ich glaube, es gab noch nie so viele Alternativen zu einem Land wie Deutschland, ja, oder auch Großbritannien oder Frankreich wie heute. Also Polen, Ungarn, Portugal, Italien, Asien. Völlig scheißegal. Also es gibt so viele Alternativen, so viele Länder. Auch Griechenland ist jetzt wieder besser in Schuss. Also es gibt so viele Alternativen. Man sagt, ja, ist ja vielleicht ganz attraktiv. Oder auch ob das China ist, muss man halt mögen. Aber es gibt viele Alternativen. Singapur, Malaysia, was weiß ich. Und wenn die Arbeitskosten da immer teurer werden, dann haben die Leute erst schon mal keinen Bock zu bleiben oder hinzukommen. Und die Unternehmen, ja, warum sollen die denn kommen? Für die wird es ja auch immer teurer. Und welches Unternehmen sagt denn jetzt, ja, Deutschland ist der beste Ort auf der Welt? Also ich habe die Bürokratie, ich habe die hohen Energiekosten, wenn ich jetzt darauf angewiesen bin. Ich habe jetzt auch nicht mehr die, weißt du, nicht mehr die perfekte Sicherheit. Früher hätte jeder gesagt, ja, Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Ich meine, da bist du jetzt auch nicht mehr Champions League. So, das ist alles halt so, sag ich mal, okay, mittelmäßig. Manche Sachen sind richtig schlecht und dann wird's immer teurer und dann habe ich immer mehr Konkurrenz. Sieht man ja auch, dann gehen ja die Unternehmen zum Beispiel, der BYD geht dann nach Ungarn oder was auch immer. Und ich verstehe nicht, warum wir da bin ich auch enttäuscht, warum wir uns da als Gesellschaft, als Demokratie nicht drauf einigen können, dass wir einmal sagen, wir müssen bei Leuten, die arbeiten, einfach runter, weil es erstens fair ist und weil es auch wichtig ist. Und ich verstehe nicht, wie man das einfach, egal ob du, das ist auch nicht links oder rechts oder sonst was, das ist einfach nur logisch. Weil, also, was soll das denn bringen?
Es gab mal ein Video von Professor Rieck. Das war während der Corona-Zeit. Das hatte den Titel, das ist nicht wortwörtlich, es ist sehr rational, Klopapier zu bunkern.
Ja, ich erinnere mich dran tatsächlich.
Weil aus meiner persönlichen Sicht macht es Sinn. Wenn alle bunkern, macht es, also ganz kurz zusammengefasst, dann macht es schon Sinn, es ist rational, zu bunkern, weil ich kriege dann vielleicht wirklich nichts. Und ich habe letztens etwas gelesen, das hatte so den Titel, wenn der Staat sich selber wählt. Und es gibt mittlerweile sau viele Staatsbedienstete. Sau viele. Und auch welche, die jetzt nicht direkt verbeamtet sind, aber sehr staatsnah sind. Das ist dann noch viel, viel mehr. Und aus deren Sicht macht es ja Sinn, staatstreu zu wählen.
Ja, klar.
So, aus deren individuellen Sicht macht es Sinn, weiterhin SPD, Grüne, CDU zu wählen. Und das ist ja der Punkt, den wir immer wieder gesagt haben. Kein System schafft sich gerne selber ab. Es ist auch komplett normal. Jedes System, jeder Organismus, es heißt ja Organisation, will wachsen. Das ist in sich drin. Und weil wir immer mehr Staatsbedienstete haben oder Leute, die von diesem System leben.
Oder dann Subventionen, das ist ja auch das nächste.
So wichtiger Punkt. Wenn wir mal alle Beamten, staatsnahen Angestellten nehmen und alle die Subventionen vom Staat nehmen, die mal alle zusammenzählen, dann ist das in Deutschland wahnsinnig viel. Dann sind das wahnsinnig viele Wahlberechtigte. Und dass die aus ihrer individuellen Sicht sagen, ich finde das gut.
Ja, ist dann klar.
Dann ist das halt der Volkswille in unserer Demokratie. Und das ist eine harte Wahrheit, aber ich glaube, es ist eine Wahrheit.
Und das Problem ist, es hat vor kurzem einer geschrieben, das war auch ein kluger Kommentar, es war ungefähr so, dass man eins ja berücksichtigen muss, wenn man jetzt viele Beamte zum Beispiel hat, dass das ja konjunkturstützend ist. Das ist logisch, weil die kriegen Geld und die konsumieren natürlich. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man würde denen jetzt entweder Sachen zusammenstreichen oder man würde jetzt da viele Leute entlassen oder wie auch immer, dann ist logisch, ja, das ist ein richtiger Gedanke, dass das natürlich Geld dann ist im Zweifel, genauso wie jetzt, wenn jemand Bürgergeld kriegt oder ähnliches, dann wird da wahrscheinlich sehr viel davon zurückfließen. Das ist natürlich gut für die Konjunktur. Das ist natürlich schon mal ein richtiger Gedanke. Deswegen sollte man sich auch immer überlegen, okay, wie streicht man da zusammen? Aber wir sind da auch in einer gewissen Falle, weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir würden jetzt Beamte abbauen. Was für
Werbung. Ja, Leute, ihr wisst ja, ich bin kein großer Fan von Kompromissen und das gilt vor allen Dingen auch bei meinem Schlaf. Ja, der fällt manchmal zu kurz aus. Umso wichtiger ist es, dass die Zeit, die ich schlafe, maximal erholsam ist und da hilft mir Emma Matratzen enorm bei. Anfang des Jahres habe ich mir nämlich die Emma Elite Airgrid Matratze gekauft und muss sagen, dass ich mega happy bin. Und noch viel, viel wichtiger, nicht nur ich feiere die neue Matratze, sondern auch meine Freundin. Die ist zwar deutlich leichter als ich, aber auch sehr viel kritischer. Aber Emma hat nicht nur super Matratzen im Sortiment, sondern auch Betten, Kissen, Decken und alle weiteren Produkte, die du so für deinen Schlaf brauchst. Und selbst ich, der über 10 Jahre lang ein altes Kissen hatte und es nicht abgeben wollte, ja, auch ich bin jetzt auf ein Emma-Kissen gewechselt und bin super happy. Und das Beste? Im Herbst-Sale gibt es jetzt gerade bis zu 50% Rabatt auf viele Produkte und mit dem Code LOCKERROOM erhältst du nochmal 5% on top. Und für alle kritischen Geister unter uns, du kannst auf den Emma-Matratzen bis zu 100 Tage pro beschlafen. Die Lieferung und die Abholung bei Rückgabe sind natürlich kostenlos. Den Link mit allen weiteren Informationen findest du jetzt in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Podcast.
Künftig ist, wo man sagt, okay, die brauchen wir jetzt nicht oder die brauchen wir vielleicht woanders. Dann wird es ja wahrscheinlich erstmal schlechter werden, weil, klar, dann wird der Beamte arbeitslos, wie auch immer. Und das ist natürlich schon ein Problem. Und da sind wir halt auch in einer gewissen Falle, weil was würde dann passieren? Sag mal, es kommt jetzt irgend so ein deutscher Milei und der macht das mal trotzdem sanft, aber man baut ein bisschen um, macht Reformen. Dann sind natürlich eh schon mal die linken Gewerkschaften auf den Barrikaden und dann läuft es vielleicht wirklich erstmal ein bisschen schlechter, weil natürlich dann erstmal Unsicherheit drin ist, die Stimmung ist, die Leute sind dann generell vorsichtiger und dann ist vielleicht auch einfach generell weniger Geld erstmal da, was in den Konsum fließt. Und dann wird es wahrscheinlich erstmal vielleicht sogar schlechter werden und dann wird es heißen, seht, was ihr gemacht habt. Und dann, wir müssen jetzt sofort wieder zurück. Und deswegen glaube ich, ich halte das für fast unmöglich, dass wir da aus dieser Lage so richtig rauskommen. Ich meine, wir haben natürlich eine gewisse Stabilisierung, das muss man auch sagen. Das Problem an der Sache ist gleichzeitig auch was Gutes. Es wird ja jetzt nicht die große Katastrophe oder Krise geben, aber du wirst halt, das hat Horst ja auch mal gesagt, du wirst halt wahrscheinlich so einen schleichenden Abstieg haben, beziehungsweise die Wettbewerbsfähigkeit wird halt schlechter. Und das ist halt nicht gut. Und ich glaube, wir kommen da einfach, also jetzt so schrödersche Reformen, ich halte das fast für unmöglich. Also das ist, wie du sagst, da sind zu viele, die erstens die Interessen nicht haben, die das nicht wollen, und viele gibt es, die das wollen, aber das, dann, wenn man es machen würde, dann wird das auch vielleicht schnell wieder kippen oder halt erstmal nicht so gut laufen. Das wäre dann schon ein Projekt, was du wahrscheinlich über mehrere Jahre machen musst. Ich meine, Griechenland hat es jetzt auch hinbekommen. Da ist jetzt auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Das muss man auch sagen, die haben immer noch genug Probleme, aber trotzdem, da läuft es wieder besser. Aber das hat ja auch, das ging ja jetzt auch nicht in ein, zwei Jahren. Dann haben sie natürlich auch noch Schuldenerlass und so bekommen. Das ist auch komplex. Kann man jetzt nicht einfach sagen, ah ja, hier einfach mal ein paar Reformen machen und dann ist über Nacht alles gut. Da hat es ja auch ein bisschen gedauert, aber man sieht ja auch schon, dass man natürlich schon Sachen nach vorne bringen kann. Aber das dauert, glaube ich, schon, also 5 bis 10 Jahre muss man da schon einplanen.
Es gibt einfach zu viele Wahlberechtigte in Deutschland, die eine in irgendeiner Form eine Abhängigkeit haben von diesem Staatskonstrukt. Und auch da, ich meine, schau mal, wenn ich jetzt Journalist im ÖRR wäre, was ich wähle, wäre auch klar. Also ich kann es ja aus, ich kann es aus individueller Sicht, ich kann das ja verstehen, wie die gepolt sind. Weil eine Partei wie die SPD und wie die Grünen schützt den ÖRR.
Ja, klar.
In der Form. So, und das macht ja dann aus individueller Sicht, ich habe da vollstes Verständnis für. Aber das Problem an der Sache ist, dass Staatsbedienstete oder welche, die davon abhängig sind, dass die kein Wachstum schaffen, in der Regel, sondern vom Wachstum leben. Das ist der Unterschied. Und wenn das immer mehr wird und die Wachstum schaffen, immer weniger werden oder immer weniger gesehen werden, dann kommen wir in eine Lage, in der wir jetzt sind. Und wenn dann noch Aussagen aus der Politik kommen, wie vom Klingbeil, wir müssen jetzt alle anpacken, das kommt ja auch vom Merz oder sonst wem. So,
ja, dann, ich glaube, er hat es eher bezogen auf nicht anpacken, sondern eher so Zahlen.
So, ja, ja, das ist blanker Hohn.
Ja, das meine ich. Und dass wir uns darauf nicht einigen können. Wie gesagt, man kann ja dann drumherum über so viele Sachen diskutieren, aber dass man einfach sagt, hier, wir müssen die Arbeitskosten runterbringen, weil das wäre ein wichtiges Signal. Stell dir mal vor, du würdest jetzt die Einkommensteuer kurz und klein hauen. Jetzt wollen wir nicht über Gegenfinanzierung sprechen, da gibt's zig Optionen, aber stell es einfach mal nur vor, was da für ein, es wären ja alle baff, es würden ja alle sagen, das gibt's ja nicht, was ist denn jetzt los? Und was da für eine, und wie konjunkturbelebend das wäre. Was da los wäre, aber auch von der Stimmung her. Jetzt haben wir ja wieder, jetzt ist ja wieder das Problem, der IFO-Index, jetzt ist er, glaube ich, 6 Monate in Folge gestiegen oder viele Monate, jetzt ist er wieder gefallen. Jetzt ist auch schon wieder so diese, jetzt haben wir alle, ich habe damals auch gesagt, ich wünsche der Regierung ja nichts Schlechtes, weil ich habe ja nichts davon. Also wenn die Regierung versagt oder wenn nichts vorwärts geht, das bringt mir ja nichts. Und dann dieses so, ja, dann fährt der Karren schneller vor die Wand, dann ändert sich schnell was. Das glaube ich jetzt auch nicht, weil da fährt jetzt gar nichts vor die Wand. Da wird sich jetzt auch nichts groß ändern. Aber jetzt ist ja schon wieder irgendwie die Stimmung schon wieder schlechter, beziehungsweise so ein bisschen diese Anfangshoffnung verflogen. Jetzt März, das ist ja auch lustig, war ja Reformherbst angekündigt, die doktern da ja auch viel rum, okay, aber jetzt muss Spahn ja intern schon wieder hier alle zurückpfeifen, weil sie es halt wohl frühestens 2026 hinkriegen, vielleicht sogar erst eher im Herbst 2026, weil jetzt erstmal durch die ganzen Gremien tagen, dann wird jetzt natürlich wieder großes Trara sein, hier März hat versprochen und nicht geliefert, hat schon wieder gelogen. Man muss ja auch sagen, mittlerweile, ich finde das ja auch anstrengend, dass jede Kleinigkeit aufgespielt wird. Jetzt waren sie ja am Sonntag, glaube ich, auf der Wiesn. Hier Merz, Baas und Söder und Klingbeil. Und dann auf Twitter drehen alle durch, wie dekadent kann man sein, das Land fährt vor die Wand und die trinken eine Maske für 15 Euro. Ja, come on. Also das finde ich auch krank. Also was ist das denn jetzt? Also soll Merz jetzt in weiß ich nicht, Caritas-Kleidern rumrennen, um jetzt Demo zu zeigen, oder und er darf jetzt keine Maske für 15 Euro trinken. Und wenn sie nicht hingehen würden, würde es dann wieder heißen, oh, die sind sich ja zu fein, sich hier beim echten Volk zu zeigen oder beim normalen Volk zu zeigen. Also ganz ehrlich, das finde ich auch anstrengend. Also sich jetzt wirklich über jeden Scheiß da aufzuregen, das kotzt mich auch an. Also dieser, das ist ja wirklich fast schon Hass. Und das nervt mich.
Ja.
Also ganz ehrlich, dass die jetzt da Sonntag auch so Torfest gehen zusammen. Also ich finde das sogar ganz gut. Dann, ich meine, die sollen ja auch zusammen was machen. Sonst, also ganz ehrlich, finde ich auch kindisch. Also dieses immer, das ist ja auch so eine Neiddebatte dann so künstlich, so, oh, der kriegt eine Maske für 15 Euro. Wobei ich sagen muss, ja, es ist krass. Wir haben am Sonntag, das kann man sagen, hatten ein Erlebnis. Da waren, ja, ich denke mal, es waren Münchner, wahrscheinlich so 70 oder wie alt war der, der auf Oktoberfest, wir standen da halt neben so einer Würstelbude und hat Pfand gesammelt. Und dann haben wir ihm eine Wurst gekauft, damit er was ordentliches zu essen hat. Also ich fand das echt, mich hat das wirklich traurig gemacht.
Ja.
Weil das könnte auch der eigene Opa sein. Und wenn du dir denkst, boah, der kann sich nicht mal was Vernünftiges zu essen kaufen, es ist schon krass. Also, aber trotzdem, soll jetzt deswegen, dürfen die Politiker nicht aufs Oktoberfest gehen. Also ich finde das immer dann, lasst uns lieber auf die Probleme konzentrieren, wie wir die lösen. Man muss nicht immer alles skandalisieren. Also das finde ich auch.
Wir sind in Deutschland immer so, wir haben so einen Fetisch, dass wir Leuten vorschreiben wollen, oder uns darüber echauffieren, was Leute mit ihrem eigens verdienten Geld
das
machen sollen.
Das ist auch woke. Das ist so anders woke, aber das ist auch woke in gewisser Weise.
Ja.
Dieses ständige den Finger heben und moralisieren, das kotzt mir wirklich an. Also rechts woke ist genau, oder sonst was woke ist genauso dumm wie links woke.
Ja, total.
So,
das total.
Ist so.
Wobei ich sehr lachen musste zum Thema alles dramatisieren. Trump, jetzt das Rolltreppengate. Er hat ja jetzt den Secret Service eingeschaltet. Das war wirklich, der hatte ja noch, einen Tag später fing ja erst die richtige Hasstirade an, aufgrund dieser Rolltreppe. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Er sagt, es sei ein Wunder, dass er nicht mit dem Kopf auf die scharfen Kanten geknallt sei und der Secret Service ist jetzt eingeschaltet. Das fand ich schon extrem lustig. Ich habe mich aber auch gewundert, was der für einen Mist erzählt hat, dass Deutschland jetzt von dem schlechten Weg weg sei und jetzt wieder auf Atomkraft setzt oder so. Der hat ja Dinge erzählt,
ja,
die
Deutschland
gar
ist
nicht
wieder sicher und so. Das war so, ja, es war schon, also er hat natürlich mit, es ist halt bei Trump immer so, er hat mit manchen Sachen knallend recht und legt den Finger da richtig in die Wunde. Da kommt da zwischendrin auch mal wieder absolut Sachen, die halt wirr sind.
Also der hat eine Entwicklung in Deutschland gesehen, die ich noch nicht irgendwie gesehen habe. Aber hat er auch andere Infos als ich. Ich meine, ja.
Gut, bei dem Klimathema hat er halt, ich finde auch, also dass das der größte Betrug aller Zeiten ist, dass, ja, gut. Ja. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Er hat aber natürlich mit einer Sache recht, dass Klimawandel ernst nehmen und bekämpfen, wir haben jetzt eine Sache, die eigene Wirtschaft ohne Plan damit ruinieren, ist halt eine andere. Und ich habe neulich auch, das habe ich jetzt nicht überprüft, habe gesehen, hier die EU, glaube ich, war es, oder Deutschland hat die Ausstoß reduziert. Gut, in Deutschland ist ja auch logisch, warum, weil halt auch weniger Industrie da ist. Das ist ja auch ein Grund. Und ich glaube, gesamt auf der Welt ist es gestiegen. Und das ist halt auch so, ja, jetzt kann man natürlich immer sagen, uns ist alles scheißegal und wir lassen es knallen. Darum geht's ja nicht. Aber man muss halt schon einfach das, genau wie den Wettbewerb, den sehen wir irgendwie auch nicht global. Deswegen, sonst meine ich ja, würden wir nicht sagen, okay, ja gut, steigen halt die Arbeitskosten immer weiter. Ist ja wurscht. Wir sind halt die Geilsten und wir können eh machen, was wir wollen. Also das fehlt mir halt schon so ein bisschen dieser
total
größere Blick. Und das ist halt teilweise schon wirklich gaga.
Was ich bei ihm wirklich faszinierend, was ich wirklich gut finde, ist, er nutzt dann die Bühne und sagt den Leuten, er ist so unangenehm, aber sagt es halt den Leuten ins Gesicht. Und
dieser, das finde ich auch gut, dieses Unangenehme und es ist ihm scheißegal, das gefällt mir so, natürlich auch grundsätzlich gut.
Dann der Moment, dass er seine Rede beendet, es im Saal ausbricht, die Leute gehen und Annalena Baerbock mit ihrem Hammer darf um Ruhe bittet und ihre Kollegin da mit dieser Klingel darum,
ja, das
dass dieses Bild, ihr Gesichtsausdruck, wie sie da mit dem Hammer und wie ein beleidigtes Kind da ist, das hat mich wirklich, das hat mich köstlich amüsiert. Dieser ganze Zirkus da.
Wie läuft's mit Game of Thrones?
Gut, zweite Staffel.
Ernsthaft?
Ja.
Das ist aber stark.
Und? Zweite Staffel.
Findest du es besser oder eher? Aber es wird dann noch erstmal sehr kompliziert, weil immer mehr
kommen. Ja, die sind ja gerade alle, ich bin gerade in der Phase, wo irgendwie alle auf dem Weg sind, da ins Königreich, weil sie alle den Thron wollen. Also jetzt gerade so alle wollen.
Zweite Staffel anfangen, oder wie?
Ja. Alle wollen gerade
König werden, so.
Ja, alle wollen gerade König werden.
Und
ja, alle wollen.
Stannis und.
Alle wollen.
War das Ritterturnier schon? Weil
nee.
Irgendwann kommt die Schlacht Schwarzwasser, glaube ich. Das ist eine
jetzt,
geile Folge.
Nee, ich bin jetzt sogar schon weit. Warte mal, ich bin jetzt schon so auf der Hälfte. Also die, ich bin ganz schlecht mit Namen. Du weißt das hier, die Drachenfrau, hier diese Blonde, die mit dem Babydrachen.
Daenerys Targaryen heißt sie.
Genau, die ist jetzt, die ist in diese.
Khaleesi
ist jetzt gerade in dieser krassen Stadt, Krat oder so.
Ja, ich mag den Khaleesi-Part immer, diese Welt mag ich irgendwie nicht so gern. Ich mag immer diese normalere Welt irgendwie lieber.
Ich mag den Khaleesi-Part. Ich möchte wissen, was mit den Drachen passiert.
Ja, die Drachen sind cool, aber so diese Welt da so, ich finde so diese normalere Welt irgendwie so, ich mag das in der Hauptstadt da am liebsten, so wo der, wie heißt das? Oder der große...
Jeffrey ist da gerade.
Ja, die
Jeffrey ist immer...
Und der Tyrion und so, das ist halt wirklich geil. Und hier die... Wie heißt hier die...
Die rothaarige Mutter.
Die böse, ja. Wer ist sie denn?
Ich bin schlecht mit Namen.
Cersei heißt sie. Die ist super.
Ja.
Toll.
Ich habe noch was.
Was Spannendes. Ah ja, was ich noch sagen wollte, der ÖRR-Blog, der gehört auch irgendwie zu... Ich weiß nicht, ob der Republik 21 den quasi finanziert oder ob der dazugehört. Er ist auf jeden Fall da angehängt irgendwie. Und der laut Grün auch, war es rechtspopulistisch oder ist schon rechtsextrem? Auf jeden Fall auch.
Ja, alles.
Sehr gefährlich.
Wir auch. Wir sind auch eine Gefahr für unsere Demografie. Wir sind auch
gefährlich.
Ja. Für unsere Demografie vor allen Dingen. Das auch. Aber wir sind eine Gefahr für alles. Nee, komm, das, was ich hier noch habe, das mache ich beim anderen Mal. Das mache ich beim nächsten Mal. Das ist gut. Das
ist gut. Ich schaue, ob ich irgendwas Wichtiges noch habe. Ich glaube nicht. Ganz toll. Ja, wir müssen ja nochmal auf die Wiesen. Sogar noch zweimal. Nee, ja. Dreimal sogar.
Ja, wow. Schlimm.
Ich habe einen Tipp bekommen. Ich probiere das mal aus, ob das was hilft. Algovir heißt das. Hier anscheinend. Das ist so pflanzlich wohl antiviral in die Nase rein. Hat wohl geholfen bei, hat uns einen Beating Beta-Abonnent am Dienstag verraten.
Leute, die jetzt am Montag kommen mit uns auf die Wiesen, ich sage jetzt nicht, welches Zelt. Wir freuen uns natürlich. Ich sage das immer nur so, weil Wiesen ist anstrengend für mich als
ist auch,
schlechter Trinker.
Ja, und es ist halt schon so, man wird halt schon entweder krank oder man merkt halt schon, dass der Körper nach so einem Wiesentag, der arbeitet schon. Das ist ja eigentlich das Anstrengende. Und natürlich, das Trinken kommt noch dazu. Aber es macht trotzdem Spaß. Es ist schon cool. Es ist schon was Besonderes.
Ja, es ist
ganz eigene Welt, so.
Es ist einfach altes Volksfest.
Hat schon was Faszinierendes.
Ja. So. Und nicht drüber aufregen, dass es teuer wird. Mein Gott, das gehört dazu. Dann geh nicht hin.
Ja, ich meine, dieses Thema Abzocke, ich meine, wir haben es gerade beim letzten Mal gehabt, es ist jetzt um 3% gestiegen, der Bierpreis im Vergleich zum Vorjahr. Es ist halt normale Inflation, das ist jetzt so dieses, ja, Abzocke. Das finde ich auch noch sehr, sehr lustig, dass die Leute, sie haben da natürlich einen Punkt, ich habe ja dieses Video da gemacht, wie viel gab es für 1,1960 €, also da hat die Mass, 1960 war es, glaube ich, oder 65, ist wurscht, 1960 war es, glaube ich, für hat die Masse 1 € gekostet, jetzt das 15-fache. Dann ist natürlich richtig, wenn die Leute dann schreiben, ja, das ist ja hier, was hat noch die eine geschrieben, das war auch schon hier Verschwörungstheorie oder hier übelster Populismus, weil man verdient ja heute mehr. Ja, das ist natürlich richtig, das muss man schon auch beachten, aber es geht ja um das Geld, was quasi verdient wurde und du verdienst ja nicht alles immer neu, sondern das bestehende Geld wird dir entwertet. Und wenn das 40 Jahre auf dem Sparbuch liegt oder unterm Kopfkissen, Prostmahlzeit, gute Nacht. Also das ist schon faszinierend, dass die Leute einfach nicht kapieren.
Aber wenn du dein Geld nicht auf dem Sparbuch hast, sondern in Aktien, bist du Rechtspopulist.
Das stimmt.
So. Das dürfen wir nie vergessen.
Also man merkt da immer so, es gibt so zwei bescheuerte Fraktionen. Die einen, die dann sagen, das ist ja, man verdient ja auch mehr, so, was ist das denn? Und dann einer so geschrieben, ja, und jetzt, wer sind die Schuldigen und wann werden die zur Rechenschaft gezogen? Wo man denkt so, ja, wir leben in einer Marktwirtschaft und da merkst du dann so den linken und den rechten Diktator. Das sind so beides so, wirklich so, und die sind leider wirklich sehr laut und sehr von sich überzeugt und merken beide nicht, wie bescheuert sie sind. Und das ist eigentlich unser Problem. So, das sind so diese zwei, beide völlig finanziell, wirtschaftlich ungebildet, von ganz verschiedenen Baustellen, aber also ganz gefährlich. Wer sind die Verantwortlichen und wann werden sie zurecht? Das ist, was du denkst, mein Gott, was geht da sonst noch in dem Hirn so vor den ganzen Tag? Das will man gar nicht wissen.
Ding,
das ist wirklich auch wirklich so eine Haarverdrennung. Ja, es ist.
Ja, lass uns dabei.
Wirklich. Ja, als liberaler Mensch, der nicht so komplett schwarz-weiß ist, das sind wirklich anstrengende Zeiten.
Ich sag's dir, jeden Tag.
Das sag ich.
Ich bin müde.
So, wir gehen jetzt ins Bett. Bisschen Algovir, bisschen Game of Thrones schauen, noch ein paar Mass Löwenbräu. Das wollte ich vorhin noch sagen, das kommt auch noch dazu. Es trinkt ja auch kein normaler Mensch Löwenbräu, das kommt ja auch noch dazu. Das habe ich vorher vergessen. Also, lieber AB InBev. Gut, die haben ja nicht nur Löwenbräu, aber weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist. So Leute, das war's für diese Woche. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Danke dir, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.